Chefsachen, der Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung. Mit Rolf Masseling und Gästen aus der Region.
Automatisierung und künstliche Intelligenz, Strategie gegen den Fachkräftemangel? Darüber möchte ich heute sprechen mit Andreas Jestrabeck, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Firma JAC Automation und Robotik, schwerer Name, aus Gildhaus. Herzlich willkommen, Herr Jestrabeck, hier bei uns bei Chefsachen.
Ja, schönen guten Morgen.
Ihr Unternehmen gibt es noch gar nicht so ganz lange.
Nee, das ist richtig.
Wann ist das gegründet worden?
Wir haben uns in 2021 gegründet.
Schwierige Zeit damals.
Ja, das können Sie betonen, ja. Wir waren ja eigentlich mitten in der Corona-Pandemie. Und um ein neues Unternehmen zu gründen, müssen wir natürlich auch unsere Akquise machen, uns zeigen draußen. Und das war eigentlich in der ersten Zeit fast gar nicht möglich. Bis wir da ein bisschen in das Teams und Webmeetings dann eingestiegen sind, uns publik zu machen. Ja, es war eine schwierige Zeit, kann ich nur unterschreiben.
Ja. Nun lese ich auf Ihrer Internetseite, wir finden effiziente Lösungen, mit denen Sie Ihre Prozesse in der Produktion und Fertigung automatisieren, teilautomatisieren und miteinander vernetzen. Was muss ich mir denn darunter vorstellen?
Ja, also ein breites Band eigentlich. Und zwar, wir fahren zu unseren Kunden, die uns eine Problemstellung darstellen und sagen, okay, wir müssen was, wie Sie sagten, gegen den Fachkräftemangel tun. Wir müssen automatisieren. Stupide Arbeiten, die vielleicht heute nicht mehr durch Mitarbeiter besetzt werden könnten, irgendwie automatisieren. Und da fängt unsere Arbeit eigentlich an, dass wir sagen, okay, wir schauen uns den Prozess an und schauen, wie wir da eine Lösung finden, diesen Prozess zu automatisieren. Das kann natürlich durch Robotik, aber auch durch andere Lösungen sein, immer zugeschnitten für den Kunden, der entsprechend dann von uns die komplette Lösung dann auch erhält. Und ja, das machen wir im Unternehmen eigentlich so mal.
Nun gibt's ja Industrieroboter schon ziemlich lange. Also ich persönlich kann mich dunkel erinnern, dass es Jahrzehnte her ist. Da war ich bei der Osnabrücker Firma Karmann. Da hat man uns ganz stolz den ersten Roboter vorgeführt, der Bleche für den Karosseriebau von einer Ecke in die andere packte, damit ein Schweißer manuell da eine Naht dran schweißte. Und dann packte der Roboter die weiter auf den nächsten Stapel. Da war ja nun von Automatisierung in dem Sinne noch gar keine Rede. Das waren Insellösungen. Heute sind wir mindestens 5 Schritte weiter. Heute gibt es auch nicht mehr einen Roboter, sondern ganze Roboterfertigungsstraßen. Und wo ist jetzt genau Ihre Aufgabe? Stellen Sie jetzt den Industrieroboter auf oder wie geht das da?
Genau, unter anderem den Industrieroboter. Und zwar muss ich das so vorstellen, unsere Kunden sind ja auch schon innovativ. Die haben tolle Maschinen da stehen. Aber es sind immer rund um diese Prozesse noch Tätigkeiten, die der Mensch ausführen muss. Und die, wie ich gerade sagte, auch vielleicht zu stupide sind, schwere Arbeiten sind, wo man heute auch keine Fachkräfte für bekommt. Und die Lösung, die wir dann anbieten, ist dann, dass wir zum Beispiel einen Industrieroboter einsetzen und dass der diese Arbeiten ausführt. Und ja, mittelständische Unternehmen tun sich da relativ schwer. Robotertechnik, nicht für uns, ist Raketentechnik, bisschen speziell. Und da nehmen wir den Kunden eigentlich mit und sagen, nein, das ist nicht so. Wir nehmen den Kunden so gesagt an die Hand und sagen, okay, jetzt gemeinschaftlich schaffen wir das, die Automatisierung so umzusetzen, dass später der Kunde auch komplett alleine mit der Automatisierungslösung zurechtkommt. Und ja, und das bereiten wir dann vor, gehen einen gemeinschaftlichen Weg, arbeiten diese Lösung mit dem Kunden zusammen aus, stellen die immer wieder vor, bis wir die integrieren können und schulen auch das Personal dazu. Dann Personal, die sagen, okay, Robotechnik, keine Berührungspunkte dazu gehabt. Und da schulen wir den Mitarbeiter auch so, dass er sagt, okay, ich komme in meiner Anlage zurecht. Und
also jetzt bin ich ein mittelständischer Unternehmer und der möchte seine Fertigung automatisieren. Ich habe jetzt überhaupt noch gar keine Ahnung davon. Das heißt, ich muss erstmal wissen, was für einen Roboter brauche ich denn überhaupt? Meist geht es ja nicht um einen Roboter, sondern um mehrere, die aufeinanderfolgende Arbeitsschritte ausführen. Sie haben mit einem namhaften Roboterhersteller, glaube ich, ein Partnerschaftsvertrag, Sie selber stellen keine Roboter her.
Genau, die Technologie kaufen natürlich zu. Aber das muss ich so vorstellen, der Roboter an sich kann ja erstmal nichts, der muss programmiert werden. Wir schaffen eine Benutzeroberfläche dazu, dass der Kunde seine Rezepturen, die er der Maschine fahren möchte, an dieser Bedieneroberfläche widerrufen kann und dann nicht den Roboter selber großartig programmieren muss, sondern er kann seine Rezepturen aufrufen und Produkte relativ schnell auch wieder einrüsten und diese produzieren.
Jetzt hätte ich ja gedacht, wenn ich bei KUKA jetzt, um den Namen mal zu nennen, wenn ich bei KUKA einen Roboter kaufe, dann wird der da fertig programmiert aufgestellt.
Ja, das ist, das denken viele, so dieses Plug and Play, aber ganz so weit sind wir vielleicht in der Technologie noch nicht. Es wird aber dahin immer besser, wo wir auch sagen, okay, wir nutzen dazu auch schon künstliche Intelligenz, um sowas wirklich Plug and Play fähig zu machen, aber da sind wir lange noch nicht. So Robotersysteme müssen immer programmiert werden und dafür stehen wir als Unternehmen, die das dann ausführen. Wir nennen es dann Integratoren dazu.
Also Sie sind mehr oder weniger ein Softwareunternehmen.
Ja, geht aber ganz stark auch in die Hardware. Aber es gehört beides zusammen. Wir haben mehrere Facetten, die durchlaufen durch die Roboterprogrammierung, SPS-Programmierung und die ganze Hardware, die dazu gehört, Förderstrecken, alles Schutzzaun und die entsprechende CE-Zertifizierung.
Roboter, klären Sie mich auf, es gibt ja ganz verschiedene Roboter. Also der klassische Industrieroboter, der steht in so einem Käfig, weil der ja ziemlich brachial arbeitet und dem darf keiner in die Quere kommen. Und das geht ja hin über verschiedene Robotertypen bis hin zum Cobot, der mit den Menschen zusammenarbeitet. Sind Sie da auf der ganzen Palette unterwegs?
Ja, genau. Wir bieten dem Kunden wirklich dann die Lösung in der ganzen Palette an. Wir suchen auch die Robotertechnik entsprechend aus, welche eingesetzt werden können. Wir machen die Simulation dazu in 3D, dass wir sagen können, so könnte der Prozess aussehen. Und da testen wir schon, welcher Roboter es werden muss, um diesen Prozess ausführen zu können. Könnte auch ein Cobot zum Tragen kommen. Dieses Cobot-Thema ist in den letzten Jahren auch sehr im Kommen. Da schauen wir uns dann über den Markt auf, wer hat dann gute Systeme im Cobot-Bereich, die wir da einsetzen können.
Wie ist so Ihr Eindruck? Sie sagten gerade schon mal, Mittelständler tun sich da noch ein bisschen schwer. Nun sind wir ja hier eine mittelständisch geprägte Gegend. Müssen Sie jetzt die regionale Wirtschaft davon überzeugen, dass man Roboter überhaupt einsetzen soll?
Wenn ich ein bisschen zurückspulen darf, ja, vor einiger Zeit mussten wir da noch viel mehr Überzeugungsarbeit leisten. Aber ich glaube, viele Unternehmer kommen derzeit auch in diesen Zugzwang zu automatisieren. Da ist der Fachkräftemangel unter anderem auch der globale Vergleich, dass man sich da gut aufstellen muss, dass man effizient und kostendeckend wirtschaftlich arbeiten kann.
Also ist einmal der Aspekt kostendeckend, also wirtschaftlicher, Kosten senken, aber auch wirklich das Problem, ich finde niemanden, der die Arbeit noch machen will.
Genau, ja, genau so gesagt. Und ja, genau da greifen wir an, dass wir dann diese Unternehmer unterstützen, dass wir uns wirklich diese Prozesse anschauen und Empfehlungen machen. Diese Prozesse können wir automatisieren, vielleicht andere bisschen schwieriger zum Ziel kommen. Aber wir sind auch bei Unternehmen unterwegs, die wirklich den ersten Roboter installieren wollen. Und dann da arbeiten wir schon sehr partnerschaftlich zusammen, dass man sagt, okay, wir nehmen uns gegenseitig mit auf die Reise und sehen zu, dass wir eine schöne Lösung hinstellen. Es ist anders bei Kunden, die schon 50 Roboter haben. Da fahren wir hin, installieren unsere Anlage und sind auch nach ein paar Tagen wieder weg, ohne dass wir von Anlage wieder hören.
Ja, aber grundsätzlich ist es ja so, dass Sie zunächst einmal mit Beratung einsteigen müssen. Was will der Kunde überhaupt und wie kann man das mit Robotertechnik effizienter lösen als bisher?
Ja, ist auch ein guter Aspekt. Das sage ich auch immer unseren Kunden. Zu Anfang müssen wir sehr gut zuhören. Weil ich sage auch immer dazu, unsere Kunden, die kennen ihre Prozesse am besten. Und wir müssen ja nicht so neu mal klug dann neu herkommen, wir zu morgen machen wir alles automatisiert, sondern wir müssen dem Kunden wirklich gut zuhören, was er möchte, was welche Ziele er verfolgt. Und darauf die entsprechende Automatisierung auch auslegen und auch Empfehlungen aussprechen. Und wir sind da auch so ehrlich, dass wir sagen, ja, das sehen wir vielleicht ein bisschen anders. Wir sollten vielleicht einen anderen Aspekt anfangen zu automatisieren, dass wir schneller zum Ziel kommen und dass man da auch vielleicht den wirtschaftlichen Aspekt schneller wieder sieht, also das ROI, dass ich diese Tätigkeiten dann automatisiert ausführen kann.
Ja, es gibt ja nun auch, sagen wir mal, einerseits, Sie sagen Unternehmen, die schon viel Erfahrung haben, aber da liegt ja auch die Gefahr drin, dass man auf eingefahrenen Wegen ist, die man sehr schwer verlassen will. Ne?
Genau, ja, da stoßen wir auch mal wieder drauf. Aber das ist auch dann die Kunst, so ein bisschen auch die Mitarbeiter, die diese Prozesse ausführen, auch mitnehmen. Dass man sagt, okay, wir wollen hier keine Arbeitsplätze wegrationalisieren, sondern eher sagen, eine Entlastung schaffen, die Prozesse zu verschlanken, und auch dann an die Ergonomie zu denken, dass man sagt, okay, wenn man körperlich schwere Arbeit tagtäglich umsetzen muss, dass wir da irgendwie eine Abhilfe schaffen können.
Sind Sie so ein IT-Nerd oder wie sind Sie dazu gekommen?
Nee, erstmal eher weniger. Das habe ich andere Mitarbeiter im Unternehmen, die da eher für geschaffen sind. Also ich bin eigentlich der klassische Metallbauer. Früher hat man noch Schlosser gesagt. Habe da eine Weiterbildung zum Techniker gemacht, zur Konstruktionstechnik. Und durch meine bisherigen Tätigkeiten im Beruf bin ich immer so stetig Stück für Stück näher in die Automatisierungsbranche gekommen. Also ich habe bei Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, hausintern automatisiert, da auch schon geschaut, wie können wir Prozesse schlanker gestalten, automatisiert gestalten. Ja, und das hat mich so eigentlich so in den letzten 20 Jahren so inspiriert, dass ich gesagt habe, irgendwann hat mich mein Pioniergeist nochmal gefasst und gesagt, jetzt gehe ich in die Selbstständigkeit und versuche das weiter auszubauen, ja.
Das heißt also, Sie sind ja dann eigentlich immer noch ein Start-up, kann man schon sagen.
Das kann man so sagen, ja. Wir sind ganz am Anfang, ja. Wir sind halt jetzt mittlerweile 4 Jahre alt. Durch Corona haben wir es natürlich nicht zu Anfang so geschafft, so zu starten, wie wir wirklich wollten. Aber man nimmt uns hier in der Grafschaft und im Emsland schon ziemlich wahr. Und wir durften natürlich in den letzten 3 Jahren nicht so viel Klinken putzen, sag ich mal, dazu und sagen, hallo, hier sind wir, wir wollen gerne automatisieren, sondern das passiert auch schon ein ganzes Stück aus durch Mundpropaganda. Also man hat dann erste Projekte umsetzen dürfen bei großen Unternehmen und die sagen, hier, da sind so ein paar Jungs, ich glaube, die machen ganz tolle Lösungen, sprecht doch mal mit denen.
Ja. Nochmal zum Thema Schwellenangst bei Mittelständlern. Also Sie kommen aus dem Metallbau, haben Sie gesagt. Und wenn da automatisiert wird, stelle ich mir als Laie vor, da werden also irgendwelche Schweißvorgänge oder Biegen oder so etwas werden dann von der Maschine ausgeführt, wo vorher jemand an der Werkbank stand. Und nun habe ich nicht nur einen Vorgang, ich will einen Träger biegen, sondern anschließend muss mit dem Träger noch irgendwas gemacht werden. Da bin ich ja dann dabei, dass ich mehrere Maschinen vertakte. Und spätestens da ist es nicht mehr Metallbau.
Genau, und das ist auch wieder unsere Aufgabe, da zu schauen, wie kann ich diese Prozesse wirklich miteinander verbinden und auch intelligent automatisieren, um diese Zwischenschritte vielleicht als eine Fertigungslinie aufzubauen. Mhm. Wenn man jetzt in den Metallbau schaut, sind zum Beispiel so Tätigkeiten wie an einer Kantbank. Okay, Einzelstückzahlen werden oft noch von Hand gekantet, aber es gibt auch Stückzahlen 500.000, 2.000. Eine Riesenvarianz, wo wir dann zum Beispiel auch eine Kantbank automatisieren, dass wir die Teile vollautomatisch zuführen, den Kantvorgang dann mit dem Roboter führen, was dann der Mitarbeiter umgesetzt hat und dann später das fertige Teil auf eine Palette abstapeln.
Und solche Prozesse entwickeln Sie mit dem Kunden zusammen und setzen die dann um? Sie sagen, welche Hardware brauche ich und welche Software brauche ich? Ja, die Software entwickeln Sie dann dazu oder wie?
Die Software, die Benutzeroberfläche für den Kunden. Wir setzen uns da auch mit dem Kunden zusammen. Was muss alles einstellbar sein? Was für Varianzen müssen möglich sein einzustellen? Und das bringen wir dann in der Visualisierung, die wir so nennen, auf dem HMI-Touchpanel dann wieder, dass der Kunde wirklich sagt, mit ein paar Klicks komme ich zum Ziel, dass ich die Automationsanlage dann wieder in Gang setzen kann für ein neues Produkt.
Thema Start-up. Nochmal, wie sind Sie dazu gekommen? Sie sagen, irgendwann hat Sie der Pioniergeist nochmal gepackt und nun setzt man sich ja nicht hin und sagt, ach, ist ja ganz schön, ich mache jetzt mal Automatisierung. Also das ist hier ein schwieriger Weg. Sie brauchen Geldgeber, Sie brauchen ein Geschäftsmodell. Wie kommt man dazu, dann in Gildehaus, Sie sagen, Sie waren vorher im Emsland tätig, in Gildehaus so ein Unternehmen aufzumachen?
Ja, einmal in Gildehaus. Ich habe meine Wurzeln jetzt mittlerweile in Schüttorf geschlagen. Dort wohne ich mit meiner Frau und meiner Tochter. Durch den Pioniergeist, das hat mir immer Spaß gemacht im Beruf. Und das ist so ein bisschen mehr schon fast wie ein Hobby. Und der Unternehmergeist hat mich immer schon so ein bisschen mitgetragen. Und ich wollte einfach was bewegen, was selber aufbauen, selber richten. Und dann habe ich einfach den Mut zusammengefasst, sagst, okay, das möchte ich jetzt weiter ausbauen in der Automatisierung. Und ja, da habe ich so meine Gedanken geschweift und das zu Hause natürlich auch mit der Familie besprochen. Und ja, meine Tochter war da 2 Jahre alt. Haben wir im langen Gespräch abends am Küchentisch gesessen und gesagt, meine Frau, ja, ich unterstütze dich, wo ich da kann und begeben uns auf diese Reise. Und ja, dann bin ich halt losgezogen, habe verschiedene Gespräche mit Banken, mit Steuerberatern geführt. Wie muss ich mein Unternehmen wirklich auf die Spur bringen, was muss ich alles tun? Ja, und dann ging es irgendwie relativ schnell. Und
es half auch ein glücklicher Zufall dabei, glaube ich.
Ja, genau. Ich saß eigentlich beim Steuerberater, habe gesehen, also langsam nahm das Unternehmen Gestalt an. Und und dann habe ich mich dazu entschlossen, das wirklich umzusetzen. Und ein paar Tage später klingelte das Telefon vom Steuerberater, sagt er, komm doch mal vorbei, ich habe, glaube ich, 2 interessante Jungs für dich. Und die wollen ihr Unternehmen auf neue Spur setzen, sie wollen automatisieren, unter anderem auch Metallzerspannung angehen und die wollen sich einfach mit dem unterhalten. Ja, das habe ich dann auch getan und das war auch ein großes Unternehmen hier aus der Grafschaft, die auch schon lange in der Kunststoffindustrie unterwegs sind. Ja, dann haben wir die ersten Gespräche geführt und eigentlich war schon nach 2-3 Wochen klar, ja, ich glaube, die Chemie passt, wir passen zueinander und können uns gegenseitig da so ein bisschen unterstützen. Unter anderem war es auch eine Unterstützung für mich, dass dann 2 Unternehmer, die schon fest im Sattel saßen, sagen, okay, wir setzen das Vertrauen in dich und dann gehen wir die Reise mal los.
Das hat dann sicher auch bei der Finanzierung geholfen, dass man schon größere feste Kunden vorweisen konnte.
Unter anderem, ja. Und die Kunden waren natürlich auch mein Rückgrat, so ein bisschen zu schauen, was müssen wir mit den Banken klären und so weiter. Und wenn ich dann jemanden mit an den Tisch bringe, der schon gestandener Unternehmer ist, war für mich natürlich ein Vorteil. Also wenn wir eh schon auf der ganz grünen Wiese anfangen und sagen, so zum Morgen möchten wir das Business starten, dann wird man erstmal ganz fragend angeguckt, unter anderem dann noch direkt in der Corona-Krise, wo alles gerade so ein bisschen auf Eis gelegt worden war.
Nun klagt die Wirtschaft ja über zu viel Bürokratie. Haben Sie da auch große Stolpersteine im Weg gehabt?
Ja. Doch man arbeitet sich so ein bisschen durch die Förderprogramme, die man vielleicht auch ein bisschen abgreifen kann, um den Start ein bisschen leichter hinzulegen. Aber da sage ich auch zu, wir waren in Corona. Und jemanden zu erreichen, jemanden zu treffen, war wirklich schwer. Und da habe ich mich einfach mehr darauf konzentriert, das Unternehmen aufzubauen. Und mit meinem Partner zusammen haben wir es, glaube ich, ganz gut hingekriegt.
Inzwischen sind Sie wie viel? 14 Mitarbeiter, glaube ich?
Genau, wir sind 14 Mitarbeiter. Ein starkes Team von jungen Machern, sage ich immer dazu, die wirklich Lust haben auf dem Job und auch innovativ sein können. Das macht wirklich Spaß, ja.
Also das sind die IT-Nerds dann?
Das sind auch die IT-Nerds dabei, ja.
Und sind Sie kürzlich auf der Hannover Messe gewesen?
Ja, genau.
Ja, die Hannover Messe, die hat ja das Thema kraftvolles Bekenntnis zur Zukunftsfähigkeit der Industrie in Deutschland und Europa, hat der Chef der Hannover Messe ja ausgegeben. Und IT und künstliche Intelligenz und Automatisierung standen da im Mittelpunkt. Da waren Sie eigentlich genau richtig.
Ja, unter anderem doch. Das war eine tolle Veranstaltung. Hätte ich gar nicht so positiv eigentlich erwartet. Es war eine tolle Woche, auch neue Bekanntschaften zu machen. Tolle Gespräche geführt, Netzwerk aufgebaut, was heutzutage auch ganz wichtig ist. Wir haben dort mit der Handwerkskammer Münster auf einem Gemeinschaftsstand gestanden, wo dann auch internationale Aussteller waren, unter anderem auch, dass wir gerade so ein Interreg-Programm mit weiter bekleiden, das überregional versucht, deutsche und holländische Unternehmen zusammenzubringen, die alle sagen, okay, wir möchten in den Schritt Automatisierung weitergehen, wie können wir uns gegenseitig vernetzen und auch gegenseitig fördern, ja. Und ja, ist eher so eine sehr internationale Messe, also wir hatten Besuch aus Chile, alles angemeldete Termine, die sich vorher auch über die Hannover Messe, über die Website dann informiert haben, wer ist denn da so Aussteller? Und haben sich bei mir gemeldet, die wir einfach mal ein Gespräch führen wollten Richtung Automatisierung. Und da hört man auch raus, dieses Thema Fachkräftemangel, auch Automatisierung ist ein globales Thema, dass man wirklich sagt, in Chile haben die gleichen Probleme wie bei uns, Fachkräfte zu finden, die automatisieren, es müssen Prozesse automatisiert werden. Und da sind wir global sehr ähnlich unterwegs. Und da hatte ich als Besucher, wie ich gesagt hatte, aus Chile, aus Australien hatte ich ein tolles Gespräch geführt, aber auch aus Kasachstan, die da tolle Sachen vorhaben, ja.
Und Sie setzen ja sich ein für intelligente Automatisierung, also künstliche Intelligenz und mehr solche Programme sind ja dann wahrscheinlich das große Zukunftsfeld für Ihr Unternehmen auch.
Genau. Heute muss man es so ein bisschen stiefmütterlich sehen. Wir sind in der KI, glaube ich, noch ganz am Anfang, was sich da alles entwickeln kann. Es entwickelt sich gerade sehr schnell. Aber wenn ich jetzt so sehe, wie aufwendig wir früher Automationsanlagen programmieren mussten, kommen wir da wirklich große Schritte voran. Kameratechnik habe ich immer so ein bisschen belächelt. Kameratechnik ist sehr aufwendig, sehr teuer. Und da geht es gerade große Schritte voran, dass man Kameratechnologien findet, Plug and Play. Also ich kann das System zusammenstecken und muss nicht mehr viele Schritte tun, um den Roboter mit der Kamera zu vernetzen, dass die Kamera zum Beispiel dem Roboter sagt, wo findest du deine Teile? Ich habe ein Bild davon gemacht, habe die Geometrie, die Koordinaten mit aufgenommen. Der Roboter fährt hin, pickt dieses Teil und fügt es irgendwo einem Prozess zu.
Unglaublich. Spielt bei Ihnen auch sowas wie digitaler Zwilling eine Rolle?
Ja, auch. Das haben wir auch ein nettes Projekt gehabt. Und zwar, wir haben einen digitalen Zwilling erstellt für eine Fräsapplikation. Das heißt, wir haben einen Roboter genommen, den mit einer Frässpindel versehen. Und dieser Roboter fräst heute wie eine CNC-Anlage, die man aus der Zerspannungsindustrie kennt, Bauteile beim Kunden. Und da haben wir einen digitalen Zwilling erstellt. Diesen digitalen Zwilling haben wir dann komplett mit einer Laservermessung versehen, dass wir gesagt haben, okay, was haben wir da wirklich digital aufgestellt und passt es zu dem wirklich visuellen, physischen Roboter? Und haben das alles mit einer CAM-Programmierung verheiratet, dass das wie eine herkömmliche CNC-Maschine bedienbar ist, also in der G-Code-Programmierung. Und das ist dann auch wieder so ein bisschen, wo man auch die Intelligenz wieder reinsieht. Wir können einen herkömmlichen Zerspannungsmechaniker an diese komplexe Anlage stellen, der dann die wildesten Teile damit ausfräsen kann.
Also der braucht nicht mehr eine IT-Ausbildung, sondern der kann mit seiner Metallbauer-Ausbildung kann der diese Maschine dann bedienen.
Genau.
Aha, das ist ja unglaublich.
Ja, ist schon sehr spannend. Und da können Sie sich vorstellen, wie wir dann darauf fliegen und solche Technologie dann auch ausarbeiten wollen. Und das ist nicht out of the box, das müssen wir wirklich Stück für Stück immer entwickeln und auch zugeschnitten für den Kunden. Mhm.
Aber das heißt, da brauchen Sie schon ein Team mit ziemlich viel Know-how dafür, um die Entwicklungsschritte überhaupt machen zu können.
Genau.
Sie sagen das jetzt alle so locker, als wenn jeder das mal eben so wüsste, aber da haben Sie eine Menge geistige Arbeit investiert, damit Sie selber überhaupt auf den Stand kommen und damit Ihr Team überhaupt auf den Stand kommt.
Ja doch, wir haben da schon recht gute Mitarbeiter, die das genauso leben wie wir selber auch. Und ja, wir setzen uns dann in den Teambesprechungen zusammen und jeder hat noch die Ideen, wie man es umsetzen könnte, auch schon mal eine andere Herangehensweise und Ideen, die er mit einbringen möchte. Doch, das macht schon Spaß, ja. Und da merkt man auch schon, dass wir ein starkes, kleines Team wir eigentlich sind und wie innovativ wir da auch sind.
Wie wichtig ist es denn jetzt, über dieses Team hinauszusehen und, sagen wir mal, von den Erfahrungen und Kenntnissen anderer zu profitieren?
Auch sehr interessant. Und deswegen ist das auch so ein Thema über die Wirtschaftsvereinigung, dass wir versuchen, rauszugehen, was für Erfahrungen haben andere gemacht, uns mit anderen Automatisierern auch unterhalten. Oder wie auf der Hannover Messe auch, dass wir da auch gleiche Unternehmen finden, die sagen, okay, das haben wir vielleicht ein bisschen anders gemacht. Und da ergänzt man sich gegenseitig auch. Und dieses Netzwerken wird auch immer stärker. Früher hat einmal jeder mal so hinter seinen stillen Kämmerlein gearbeitet und für sich alles irgendwie geregelt. Aber die Offenheit wird da auch mehr, weil man auch schneller reagieren muss, um irgendwie neue Technologien dann nachzugehen und diese zu integrieren und beim Kunden einzusetzen.
Ja, Sie haben es ja gerade am Beispiel der Kameratechnik schon geschildert, wie schnell die Entwicklung so voranschreitet. Also das, was letztes Jahr war, ist dieses Jahr nicht mehr aktuell und ist nächstes Jahr von heute das auch nicht mehr aktuell. Also die Zyklen werden ja immer kürzer.
Genau.
Und nun gibt's ja den Vorwurf, der immer stärker wird, dass die großen Tech-Konzerne das alles beherrschen. Sehen Sie das bei sich auch so oder?
Nee, eher weniger. Also ich glaube, dass wir einen ganz guten Markt noch bedienen können, also den gesunden Mittelstand, sage ich dazu. Und da wir natürlich auf Technologien zurückgreifen, die natürlich von großen Konzernen kommen, aber das sehe ich nicht so, dass diese großen Tech-Konzerne sich irgendwie alles unter den Nagel reißen. Sag ich mal.
Also Sie haben nicht das Problem, dass alles, was Sie da an Software einsetzen, lizenziert werden muss und dass es da vielleicht auch jetzt durch die internationale Lage US-Zölle oder Nicht-Zölle da Probleme gibt?
Nee, auch da nicht. Zum Beispiel werden auch von unseren Kunden gefordert, die möchten bestimmte Prüfsoftware haben. Die schreiben wir teilweise selber und auch so zugeschnitten für den Kunden, dass wir die skalierbar machen. Es kann jederzeit mal was dazu programmiert werden und wir müssen es dann nicht am Markt nur bedienen und da irgendwelche Softwarelösungen zukaufen, die wir dann entsprechend programmieren, sondern das sind auch teilweise Softwarelösungen, die wir komplett selber erstellen.
Oh ja, alles mit 14 Mitarbeitern.
Ja, genau. Und wir werden oft unterschätzt und unsere Schlagfertigkeit mit so einem kleinen Team durften wir schon öfter unter Beweis stellen, auch bei großen Unternehmen mit 300 Mitarbeitern und mehr. Und da ist doch schön mal zu hören, wenn nach so einem Projekt dann der Unternehmer sagt, wo wir dann unsere Anlage aufstellen durften. Aber das hätte er so noch nicht erlebt mit so einem Team, wie schlagfertig wir sind. Ja.
Ja. Und große Reklamationen gibt's dann auch nicht.
Nö, das gab es bisher nicht, zum Glück. Das müssen wir jetzt mal mit dem Holz abklopfen. Aber klar, bei uns geht auch mal was schief, wo wir sagen können, wir haben vielleicht einen Motor mal falsch ausgelegt oder ähnliches. Und da muss man aber sagen, unsere Kunden, wie ich eigentlich das die Grafschaft und das Emsland kennengelernt haben, sind da sehr offen. Wir pflegen eine gute Zusammenarbeit, auch ein sehr offenes Wort. Und auch wenn da mal was schief geht, was ja bisher nicht im großen Stil vorgekommen ist, dann rauft man sich zusammen, spricht kurz darüber und dann findet man die Lösung und dann wird nicht lange geschnackt, sag ich mal dazu, sondern wird gemacht.
Ja, super. Ja. Ja, also ich wollte noch mal auf das Stichwort Vernetzung hinaus. Sie haben schon mal die Wirtschaftsvereinigung angedeutet. Sie sind ja nun hier in der Region tätig. Das heißt, Sie sind erstmal darauf angewiesen, hier in der Region Kunden zu haben, aber Sie sind auch darauf angewiesen, mit Unternehmen, Vorlieferanten haben Sie nicht, aber sich zu vernetzen, Erfahrungsaustausch, das hatten wir ja gerade schon mal. Wie weit geht das denn so? Oder sind Sie auch auf dem internationalen Markt oder schielen Sie auf die internationalen Märkte?
Ja, auch. Aber zu einem möchten wir unsere Kundschaft wirklich mehr in der Grafschaft und im Emsland finden. Sehr regional. Ich denke, hier gibt es vor der Haustür sehr viel zu tun. Mittelständler, die vielleicht wirklich in den nächsten Jahren autorisieren möchten und müssen vielleicht. Aber wir werden auch international gefordert. Also wir haben Kunden, die wir teilweise auch schon beliefern durften, die jetzt schon drüber sprechen, ja, wir haben da in den USA was vor, könnt ihr euch vorstellen, da was für uns zu tun? Wir möchten eure Technologie gerne in den entsprechenden Unternehmen auch in den USA sehen. Und ja, ist für uns natürlich als kleines Team wieder eine Herausforderung, aber ich habe da auch mit unserem Team drüber gesprochen, das können sich die Leute vorstellen, auch allein die Reisebereitschaft. Aber auch unter anderem, dass wir KUKA Systempartner sind, können wir über den Globus dann auch sagen, okay, wo sind die nächsten Stützpunkte auch von KUKA, uns da auch Technologie dann zusammentragen und auch Mitarbeiter, die vielleicht auch vor Ort in den USA für uns mal eine Tätigkeit ausführen würden.
Mhm. KUKA ist so ein Stichwort. KUKA gehört ja chinesischen Anteilseignern inzwischen, oder dem chinesischen Staat sogar. Mit China bricht ja ein Handelskrieg aus, zumindest die USA versuchen einen Handelskrieg mit China auszutragen. Wie die Europäer sich da so verhalten oder verhalten können, ist ja noch nicht so ganz absehbar. Europäer sind ja eigentlich an offenen Welthandelsbeziehungen eher interessiert. Merken Sie, dass da eine Zurückhaltung besteht? Dass KUKA vielleicht irgendwann sagen muss, bestimmte Kunden beliefern wir nicht mehr?
Ich glaube erstmal nicht dran. Man muss natürlich ein bisschen abwarten, wie sich das jetzt politisch so ein bisschen entwickelt. Aber es gab schon mehrere politische Herausforderungen, glaube ich, in der letzten Zeit. Wir sind gerade in einer turbulenten Zeit, gerade mit Kriegen und politischen Themen, die so angegangen werden. Auch gerade was in den USA passiert. Aber auch, wo wir natürlich auch gehört haben vor einigen Jahren, dass das Ur-Augsburger Unternehmen sich jetzt ein bisschen chinesischen Eigentümern aneignet. Wir haben nie einen Nachteil gemerkt, sondern ja auch einen Vorteil, dass Technologien hier rüberkommen, die wir immer schon uns gewünscht haben. Zum Beispiel die fahrerlosen Transportsysteme werden schon relativ lange in China eingesetzt. Mhm. Über 15.000 Fahrzeuge ist mein Stand dazu. Und diese Technologien werden natürlich jetzt auch in Deutschland ausgerollt, die wir aber auch brauchen, die wir als Integrator auch suchen, um auch entsprechende Lösungen hier in Deutschland anbieten zu können. Mhm. Und man muss dazu sagen, es wird ja noch ein Großteil der Roboter in Augsburg gebaut. Also wir haben da erstmal keine schlechten Erfahrungen gemacht und das politische Thema müssen wir wirklich mal abwarten, ob das auf uns noch zu tragen kommt. Was natürlich Herausforderung ist, wie wir dann unsere Technologien in Amerika exportieren können. Was sind da mit den Zöllen und so weiter, die dann aufgeschlagen werden. Aber auch wir haben auch Partner vor Ort, wo wir sagen können, wir könnten auch Materialien vor Ort bekommen und vor Ort unsere Dienstleistung ausführen.
Mhm. Aber zunächst bleiben Sie regional orientiert.
Das ist unser Fokus, ja.
Wobei regional kann ja auch international sein. Die Niederländer haben Sie gerade schon angesprochen. Und führerlose Förderfahrzeuge ist für mich auch noch so ein Stichwort. Da denke ich gleich an Großunternehmen wie VW. Das ist aber nicht so erst Ihr Fokus, ne?
Nee, auch ich gebe das mal als Beispiel unseren auch Kunden und auch kleineren Kunden. Wenn ich im Unternehmen reinschauen darf und sehe ungefähr 10, 20 Mitarbeiter, die mit einem Hubwagen von A nach B fahren. Das sind auch Kosten, die man erstmal so nicht betrachtet. Man muss einem die 20 Mitarbeiter bezahlen, die natürlich stupide Arbeit machen, Palettenware von links nach rechts bringen. Und ich sage mal dazu auch so ein Hubwagen, der kostet erstmal 800 Euro. Mhm. Aber der bewegt sich nicht von alleine. Da steht oft hinten ein Mitarbeiter an, da rechne ich im Daumenwert immer, okay, da steht an jedem 800 Euro Gerät nochmal 50.000 hinten dran, der natürlich dann die Ware von A nach B bringt. Das macht er aber auch nur 8 bis 10 Stunden. Danach geht er nach Hause. Unsere fahrerlosen Transportsysteme fahren 24/7. Und eigentlich ist das ja keine wertschöpfende Arbeit, die das Palettengut im Unternehmen von A nach B zu bringen.
Ja.
Und da können wir eigentlich ganz gute Ansätze bringen. Und derzeit haben wir sehr viele Testfahrzeuge in Unternehmen, wo wir sagen können, das ist auch so eine neue Technologie, wo wir dann sagen, okay, wir machen mal Testfahrten, schaut euch das System einfach mal an und wenn ihr das gut findet, dann können wir das weiter ausrollen. Und ist auch eine faire Sache. Also der Kunde trägt eigentlich so gut wie keine Kosten. Erst wenn er sagt, ja, das ist ein System, was ich mir gut vorstellen kann im Unternehmen, werden wir es weiter rausrollen und dann ausloten, wie viele Fahrzeuge wir eigentlich brauchen, um den Job von diesen 20 beschäftigten Hubwagenfahrer eigentlich vielleicht dann. Aber die werden auch dann nicht irgendwie wegrationalisiert, sondern.
Ja, das wäre die Frage. Sie raten den Unternehmen jetzt also die Belegschaft zu reduzieren, oder?
Nein, da eigentlich nicht. Das haben immer viele auch gedacht. Automation, Robotik nimmt vielen die Arbeitsplätze. Das ist erst im Gegenteil so. Es ist sehr schwierig, genau für diese Arbeiten Fachkräfte zu finden. Die kann man viel besser für wichtige Aufgaben einsetzen. Und das wird auch ganz oft so gemacht. Wir haben noch nie gehört durch unsere Automatisierung, dass irgendwie 50 Leute gehen mussten.
Mhm.
Eher, dass diese 50 Leute nicht mehr zu bekommen waren für diese Tätigkeiten und das Unternehmen eigentlich begrenzt war in den Kapazitäten.
Weil die Mitarbeitenden nicht mehr zu finden waren.
Genau.
Ja, das ist ja eine Entwicklung, die gesamte Wirtschaft trifft. Also ich kenne Unternehmen, die machen also sehr ausführliche Statistiken, wie viele Mitarbeitende in den nächsten Jahren in Rente gehen. Und man zerbricht sich jetzt den Kopf darüber, wie man diese dann ausscheidenden Mitarbeitenden überhaupt ersetzen kann. Und die meisten sagen, die werde ich nie ersetzen können.
Genau.
Da kommen Sie ins Spiel mit Automatisierung und Robotik.
Genau, das ist auch mal so eine Zahl, die ich auch gehört habe, auch mir immer wieder durch den Kopf geht. Und zwar bei einem Treffen bei der Wirtschaftsvereinigung, beim Unternehmerfrühstück, wurde diese Zahl 2000 Fachkräfte pro Jahr, die hier nur allein in der Grafschaft fehlen sollen. Mhm. So, und wie ergänzt man das? Wie kann man dann wirklich die Unternehmen fördern und sagen, okay, macht euch keine Sorgen, wir schauen uns die Prozesse an, dass die Standorte hier in Deutschland, in der Grafschaft, im Emsland auch gesichert werden können. Mhm. Und das ist genau unser Ansatzpunkt, wo wir sagen können, wir möchten gerne mit diesen Unternehmen in Kontakt treten und einfach anschauen, was können wir für die Zukunft da tun. Und dass die Unternehmen dann auch ein bisschen vor diese Herausforderung bewahrt werden, die wir vielleicht mit Automatisierungslösungen beliefern dürfen.
Mhm. Wagen Sie eine Prognose, wo Ihr Unternehmen in 5 Jahren steht?
Ich hoffe, dass wir weiterhin so gefordert werden wie bisher. Also wir können uns derzeit nicht beklagen. 24 war für uns auch nicht das beste Jahr in der Geschichte. Es war viel Zurückhaltung da, dass Unternehmen gesagt haben, wir schauen erstmal, was global passiert, was politisch passiert, welche Veränderungen wir wirklich dann...
Was eine neue Bundesregierung besser macht als die bisherige.
Genau, ja, aber nur wenn sich jetzt gerade die Farben ändern, sollten wir doch auf uns gucken und sagen, okay, als Unternehmer denken und vorangehen. Wenn man vorankommen will, muss man, glaube ich, einfach machen und nicht ganz so viel denken, immer was könnte. Ja, und da bin ich gespannt, ja, wo wir in 5 Jahren sind. Wir sind derzeit in einem Mietgebäude untergekommen, was auch toll ist. Wir können da vernünftig unsere Geschäftstermine abhalten mit unserem Kunden. Wir würden uns gerne noch ein bisschen größer aufstellen, was wir, glaube ich, auch müssen. Wir werden wirklich gut gefordert. 25 entpuppt sich gerade für ein gutes Jahr für uns. Und ich hoffe, dass wir das Team noch ein bisschen ausweiten können. Also wir sind jetzt 14 Mitarbeiter insgesamt, dass wir 20 bis 25 werden, dass wir diese IT-Nerds noch finden.
Haben Sie selber auch Fachkräftemangel, wollte ich gerade sagen.
Ja, haben wir auch. Ich brauche sehr hochwertige Mitarbeiter, die ein großes Know-how haben, auch gerade auch eine Bandbreite haben an Know-how. Und die sind bei uns auch schwer zu finden, ja.
Also Sie sehen durchaus eine Perspektive, dass das Start-up wirklich sich etabliert.
Ja, doch, das ich habe da ein gutes Gefühl bei. Es entwickelt sich ganz gut, aber man kann nicht sagen, dass wir schon absolut auf der Überholspur sind. Aber ich glaube, dass wir uns ganz gut etabliert haben, gerade in der schwierigen Zeit, die wir eh schon hinter uns haben und die auch jetzt wirtschaftlich bevorsteht.
Mhm. Wie viele Stunden arbeiten Sie am Tag?
Ja, also 10 bis 12 Stunden mindestens. Ja. Aber das habe ich schon immer auch gemacht, auch wo ich noch kein Unternehmer war. Ich habe immer gerne gearbeitet. Die Familie geht das auch mit, aber ich glaube, ich finde da auch einen guten Ausgleich, dass ich auch genug Stunden noch bei meiner Familie bin.
Ja, also es gibt auch noch ein Leben neben der Arbeit.
Ja, aber wir leben das auch gemeinschaftlich. Meine Frau ist auch mit im Unternehmen. Ja, da merkt sie auch mal mehr, was wir alles tun müssen, auch bestehen zu bleiben und wie viel Energie wir da reinstecken müssen. Und das macht auch Spaß. Also klar haben sich die Themen jetzt mittlerweile am Frühstückstisch geändert. Man spricht viel mehr über das Unternehmen, aber es macht uns, glaube ich, beide Spaß, auch das ganze Team, was wir da dazugehört. Also ein kleines Start-up-Familienunternehmen, kann man dazu sagen.
Ja, das ist doch super. Das war auch schon ein schönes Schlusswort. Jestravec. Also ich finde das ganz spannend, wie Sie das so aufbauen und wie Sie im Grunde ja bei Null gestartet sind und jetzt doch schon nach 4 Jahren sagen, so, das läuft irgendwie und wir sind auch gefragt. Ja,
doch.
Schön. Ja, meine Damen und Herren, damit sind wir schon wieder am Ende dieses Gesprächs. Also vielen Dank, Andreas Jestravec, für dieses tolle Gespräch über ein tolles Start-up. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Und vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann folgen Sie Chefsachen in Ihrer Podcast-App. Neue Episoden erscheinen alle 4 Wochen auf GN Online und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt. Hören Sie gerne wieder rein bei Chefsachen. Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Rolf Masselink.
Das war Chefsachen, der Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung Grafschaft Bentheim. Neue Folgen finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Interessante Geschichten und Reportagen aus der Region lesen Sie auch im Magazin GN Insider Wirtschaft.